Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Ich lese aus Psalm 42, die Verse 2 bis 12. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken. In der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande, am Jordan und Hermon vom Berge Misar. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in mein Gebein, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Ich möchte über den Text predigen, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Der steht am Ende der Bergpredigt in Kapitel 7 und da lese ich von Vers 24 an. Da sagt Jesus: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel, und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten lehrten. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart. Du bist der Lebendige, du sprichst auch heute noch. Und dein Geist leitet uns in deine Wahrheit hinein. Darum bitten wir dich auch jetzt, mach uns bereit für das, was du zu sagen hast. Amen. Ich habe meiner Predigt die Überschrift gegeben, worauf du dich verlassen kannst. Ich werde da dann gleich im Verlauf nochmal so drei Gedanken zu äußern. Ich sage jetzt schon mal vorweg, der erste ist ein bisschen länger, die zweiten werden kürzer sein, nicht, dass ihr gleich am Anfang einen Schreck bekommt. Aber jetzt erstmal so ein bisschen so, ja, als ich diesen Text entdeckt habe und wusste, das ist eben dieser Text für diesen Sonntag, habe ich gedacht, das ist ja spannend. Ich glaube, wir alle haben noch sehr eindrücklich die Bilder der letzten Wochen vor Augen, als plötzlicher Starkregen zahlreiche Orte in verschiedenen Teilen unseres Landes überschwemmt hat. Und wir haben in den Nachrichten mitbekommen, viele haben einen Angehörigen verloren, es gab sehr viele Tote, manche werden wohl auch noch vermisst. Die Überlebenden stehen vor den Trümmern der Häuser, die irgendwann einmal ihr Zuhause waren. Und was von den Fluten nicht mitgerossen wurde, das hat der Schlamm unter sich begraben. Und ja, da sind jetzt die ganzen Aufräumarbeiten zugange. Menschen sind verzweifelt. Und irgendwie nehmen wir daran sicherlich auch Anteil, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das ist wiederum auch beeindruckend, wie viel Solidarität und Hilfsbereitschaft sich da zeigt. Wir sind, ich sage jetzt einfach mal, mitten immer noch in dieser Corona-Pandemie Und wir werden fortwährend mit irgendwelchen neuen Meldungen über ganz andere Katastrophen konfrontiert. Und mir geht es dann manchmal so, dass ich denke, bei dieser Fülle, das kann ich alles gar nicht verarbeiten. Das ist mir alles zu viel. Ich weiß nicht, wie es euch da so ist. Und dann kriegt man noch mit, dass es in anderen Teilen der Erde mit dem Hochwasser noch viel schlimmer ist, in China und ich weiß nicht wo noch. Und in ganz anderen Ecken der Erde, da wird über anhaltende Trockenheit geklagt und auch das ist ein ernstes Problem. Einmal mehr wird uns bewusst, wie brüchig unsere ganze Existenz ist. Und wie ohnmächtig wir sind, wenn dann tatsächlich mal die Kräfte der Natur an uns rütteln. Und solche Katastrophen machen uns dann eben auch deutlich, dass im Grunde genommen in diesem Leben nichts sicher ist. Dass all das, was wir uns so in unserem Leben zurechtgelegt haben und wie wir uns das vorstellen, dass das mit einem Mal plötzlich ja weggespült, zerbröselt sein kann. Worauf können wir uns verlassen? Jesus gebraucht hier am Ende seiner Bergpredigt ein Bild, das den Menschen damals auch sicherlich allzu vertraut war. Starkregen und Stürme setzen Häuser unter Druck. Manche halten stand, andere werden mitgerissen. Und für uns ist das ja auch in diesem Jahr nicht die erste Hochwasserkatastrophe. Ich habe mal so ein bisschen irgendwo im Internet nachgeguckt, also mindestens in den 90ern ging das los, dass da schon stärkere Hochwasser kamen. Als wir vier, 2002 im Sommer nach Dresden gezogen waren, da gab es wenige Wochen später das nannte man damals auch Jahrhunderthochwasser. Seitdem hatten wir noch ein paar Jahrhunderthochwasser mehr. Das Elbhochwasser, wobei das war erstmal eigentlich ein Hochwasser durch die Flüsse, die aus dem Erzgebirge zum Beispiel in die Elbe fließen. Die sind innerhalb von kürzester Zeit, so wie wir es jetzt auch mitbekommen haben, zu reißenden Strömen angestiegen, haben alles mitgerissen, was da im Weg war, also genau das Gleiche, was jetzt auch hier war, und entsprechend für chaotische Zustände gesorgt. Und das wusste ich nicht mehr auswendig, wir haben es damals ja in Dresden auch miterlebt, wie dann die Elbe stieg und stieg und stieg. Wir selbst waren da jetzt nicht so ganz doll von betroffen. Wir hatten ein bisschen Wasser im Keller. Aber 14 Tage lang, mitten im August, galt in Dresden der Katastrophenalarm. Das ganze Straßenbild war geprägt von den verschiedenen Einsatzkräften, die dann auch von überall her gekommen sind und Tag und Nacht mit Blaulicht und was nicht allem unterwegs waren. Und Felix und Philipp, also unsere beiden Jungs, waren ja noch kleiner. Philipp war so ein Dreivierteljahr alt, Felix war ungefähr 3,5. Wir haben uns als Familie natürlich Sorgen gemacht. Und mitten in all diesen verstörenden Ereignissen hat Felix, der also damals gerne schon Kinderlieder gesungen hat, hat ein Lied angestimmt. Und ich glaube, das kennen die meisten recht gut. Ne? Es bezieht sich auf diesen Bibeltext. Der Kluge baut sein... Ja, so kennen wir das. Und Felix hat es umgedichtet. Er hat gesungen, der Kluge baut sein Haus auf den Fernsehturm. Wer war schon mal in Dresden? Kurz mal Hand hoch. Habt ihr den Dresdner Fernsehturm gesehen? So ein bisschen elbaufwärts, am Blauen Wunder ein bisschen weiter, steht der so gegenüber auf den Elbhängen. Der ist so 252 Meter hoch und Felix muss wahrscheinlich gedacht haben, wenn du da oben hinbaust, da kommt kein Wasser hin, ganz genau. Ne? Also wir haben natürlich auch, genau wie ihr jetzt geschmunzelt damals bei diesem Gedanken, dass Felix das so verarbeitet hat und gesagt hat, hops, da hoch. Ne? Ich wurde aber auch immer wieder nachdenklich und eigentlich bis heute. Wenn Jesus an einer anderen Stelle von seiner Wiederkunft spricht, dann fordert er seine Leute auf, nicht in Panik zu geraten. Und er sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Richtet euch auf. Erhebt freudig den Kopf, seht auf Jesus, der in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Er kommt wieder, um uns zu retten. Und darum geht es eben auch in diesen Versen aus dem Ende der Bergpredigt. Auf Jesus sehen, auf seine Worte hören und dann natürlich auch konsequent danach leben. Das ist die Botschaft, die Jesus auch hier für uns jetzt hat. Die Verkündigung Jesu fordert uns zu einer Entscheidung raus. Natürlich schwingen da so ein paar Fragen mit, gerade auch im Angesicht von all diesen Katastrophen, von denen wir immer wieder hören oder von manchem, was wir auch selber erleben. Und die Frage ist wirklich, worauf kannst du dich verlassen? Und der erste Gedanke, auf ein solides Fundament. Was hält, was trägt, was hat Bestand? Gerade wenn wir diese Bilder aus der Eifel oder aus den anderen Ecken dort sehen, von den betroffenen Landkreisen, wo dann denken wir ja erstmal an all das, was da innerhalb kürzester Zeit zerstört wurde. Und wenn man dieses Gleichnis liest, hier, dann kann dieser Gedanke erstmal auch aufkommen. Aber es geht Jesus um mehr. Er will unseren Blick über unser Leben, über unser irdisches Dasein hinaus richten. Er fragt, was am Ende bestehen bleibt. Und nicht jetzt einfach nur so mit dem Tod, sondern am Ende dann, wenn wir vor Gott stehen, wenn Gott auf unser Leben schaut und nach unserem Handeln fragt, nach unserem Glauben fragt. Gerade dann auch in schwierigen Zeiten, gerade dann auch, wenn es drunter und drüber geht. Das Ziel unseres Lebens, das hat Jesus in den Versen zuvor eindeutig beschrieben. Und damit das jetzt so für uns so ein bisschen greifbar wird, will ich das auch nochmal beschreiben. Das Ziel ist, dass wir in sein Reich kommen. Er spricht vom Himmelreich, von der Herrschaft Gottes. Dahin sollen wir gelangen. Und er macht jedes Mal deutlich, dass jeder Mensch zwei Möglichkeiten hat, sich zu entscheiden. Schauen wir mal. Das eine, das kennt ihr, ganz kurz. Da sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Zwei Möglichkeiten. Enge Pforte, schmaler Weg und das Ganze dann nochmal in breit. Ewiges Leben, Verdammnis. Dann geht das weiter. In dem Zusammenhang warnt er hier vor falschen Propheten, das soll uns aber jetzt nicht weiter beschäftigen, sondern dann sagt er, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also auch hier wieder so die Gegenüberstellung. Und dann kommt etwas, das ist jetzt nicht direkt eine Gegenüberstellung, aber es zeigt nochmal die Deutlichkeit der Konsequenz. Dann sagt er hier, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und dann kommt eben das Gleichnis aus dem Predigtext, den ich gerade vorgelesen habe. Da sind zwei Bauherren, beide bauen. Was ist eigentlich das Problem? Sie bauen ein Haus, aber über die Beschaffenheit des Bauwerks sagt Jesus hier nichts. Er richtet unseren Blick auf den Untergrund, auf das Fundament. Es kommt also am Ende gar nicht so sehr darauf an, was du baust, sondern worauf du gebaut hast. Zumindest hier in diesem Zusammenhang. Also, hast du gebaut auf einem stabilen Untergrund oder auf Sand? Und wenn Jesus dann hier von den Stürmen und den Starkregen und den Fluten und all dem spricht, dann beschreibt er jetzt nicht die unangenehmen Dinge, die wir in unserem Leben fortwährend erfahren. Also weder tatsächliche Naturkatastrophen noch Krankheit noch sonst was. Nein, nein. Er verweist hier genau wie in dem Zusammenhang mit den anderen Textabschnitten, die ich euch gerade so vor Augen geführt habe, auf das Gerichtshandeln Gottes am Ende der Zeiten hin. Das ist der Punkt. Darum geht es. Das Fundament, auf dem du dein Leben aufbauen sollst, das sind die Worte Jesu. Also nicht nur die Worte hier in der Bergpredigt, sondern alles, was er verkündet hat. Und in seiner Verkündigung geht es um das Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes. Aber nicht nur allgemein, sondern in deinem Leben. Die Herrschaft Gottes beginnt dort, wo Menschen seinen Willen hören und danach leben. Und dieses Fundament, das vergleicht Jesus jetzt mit so einem stabilen Felsen. Den Vergleich, den finden wir tatsächlich auch im Alten Testament. Wir haben es gerade in der Psalmlesung aus Psalm 42 gehört. Oder jetzt nochmal beispielhaft aus Vers 18, ein Vers, da betet David: Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Also vor dem eigentlichen Bauen steht die Frage nach dem Fundament. Und so wie hier bei David hat Gott sich im Alten Testament seinem Volk als dieser Fels, als der Grund ihres Lebens zur Verfügung gestellt. In 5. Mose 30, da gibt es ein interessantes Kapitel, das ist meistens überschrieben mit Segen und Fluch. Da lesen wir, dass Gott sein Volk, die Israeliten, vor die Wahl stellt. Da sagt er zunächst: Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, es einzunehmen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt eben auch noch hier, damals beim Volk Israel, eine Alternative. Da heißt es hier weiter: Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst. So verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Gott verheißt seinem Volk Segen oder Fluch. Er stellt die Israeliten vor die Entscheidung: Wollt ihr mit mir, dem Gott eurer Väter, leben, der sich euch auserwählt hat, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und der euch jetzt ein neues Leben schenken kann? Und die Worte Jesu stellen uns vor die gleiche Entscheidung. Was willst du tun? Du kannst ein guter Mensch sein. Du kannst als Christ leben, vielleicht schon seit Jahren, Jahrzehnten. Wenn Jesus nicht das Fundament deines Lebens ist, dann hast du ein ernstes Problem. Dann kannst du noch so tolle Dinge vollbringen. Und alle schauen bewundernd auf dich. Und doch löst sich das alles am Ende in nichts auf. Nicht, weil du schlecht gebaut hättest oder weil du die verkehrten Materialien verwendet hättest, sondern weil dein Fundament, so wie hier der Sand, keinen Halt bietet. Den hast du nur bei Jesus. Und das führt mich dann gleich zum zweiten Gedanken. Worauf kannst du dich verlassen? Dass Gott dir alles zur Verfügung stellt. Ich habe für mich vor vielen Jahren eine Entdeckung gemacht, die mir ungeheuer wichtig war. Ich habe im Epheserbrief in Kapitel 2 ab Vers 8 Folgendes gelesen. Da schreibt Paulus: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das war so, manch einer wird das jetzt vielleicht nachvollziehen können, das war so der wesentliche Kern dessen, was ich im Konfirmandenunterricht als letzter Jahrgang von Friedrich Schreiber hier in Oer-Erkenschwick kennengelernt habe. Ne, also komm zu Jesus und du wirst gerettet, so Kurzform. Ne? Das war so sein evangelistisches Anliegen. Der wesentliche Kern ist tatsächlich darin enthalten, aber die Aussage von Paulus geht noch weiter. Und das ist etwas, was ich dann im Laufe von Jahren erstmal begreifen und verinnerlichen musste. Paulus schreibt nämlich: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wisst ihr, ich habe gedacht, jetzt bist du gerettet, ne? Bist ein neuer Mensch. Ich habe das eine Zeit lang von außen beobachtet, gedacht, hat sich nicht viel getan. Ne? Aber eben, dass Gott dieses neue Leben auch schöpferisch gestaltet und für jeden von uns bereit hat und dass wir sagen, ja klar, das ist das, was ich von Gott mir genauso schenken lassen kann, wie die Gnade der Erlösung und alles andere auch. Einzig Blöde ist, dieser Vers, den ich als zweites vorgelesen habe, der ist in der Lutherbibel nicht mehr fettgedruckt. Und das ist manchmal ein Fehler, wenn wir nur die fettgedruckten Sachen lesen. Gott verändert unser Leben, und zwar von Grund auf. Jesus spricht da mal von einer Neugeburt, Paulus nennt es eine neue Schöpfung, wie auch immer, es ist ein gewaltiges Ereignis. Es hat eben nichts mehr zu tun mit unseren eigenen Möglichkeiten, sondern wir leben als Kinder Gottes aus den Möglichkeiten Gottes. Das, was durch Jesus in uns drin entstanden ist, das soll nach außen dringen, das soll nach außen sichtbar werden. Paulus sagt ja, legt das Alte ab, das alte Leben zieht das Neue an, als ob wir so unsere Garderobe wechseln können. Wir sollen es annehmen. Für mich war das eben in dem Zusammenhang diese wegweisende Erkenntnis, nicht ich muss irgendwie tun, machen, so im Sinne von schaffe, Häusle baue, sondern Gott wirkt in mir, natürlich in jedem von uns, und er wirkt durch mich, durch dich. Also er ist der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ganz praktisch. Und hier hilft mir das Bild von dem guten Baum, der gute Früchte bringt. Das ist diese organische Verbindung, diese lebendige Beziehung im Glauben. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und dann sagt er weiter, dann bringt ihr viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das stammt jetzt aus einem anderen Bild, aus dem Bild vom Weinstock, Johannes 15, manch einer kennt das. Aber ähnlich wie hier in der Bergpredigt macht Jesus dort auch deutlich, die Qualität einer Frucht hängt von der Beschaffenheit der Pflanze, also des Baums oder des Weinstocks ab. Ich will diese beiden Bilder mal so ein bisschen nebeneinander einfach gebrauchen. Hier in Matthäus 7 ist immer wieder auch vom Hören und vom Tun die Rede. Das könnte jetzt für manch einen bedeuten, ja, wir müssen uns einfach nur genügend Wissen aneignen und dann müssen wir konsequent danach leben. Also du lernst, jetzt bin ich wieder beim Konfirmandendasein, du lernst einfach nur so ein paar Dinge auswendig und dann hältst du dich tapfer daran und ja, denkst, ich bin jetzt ein richtig guter Christ, klingt gut, funktioniert aber in der Regel nicht. Und deswegen nochmal jetzt auch das Bild vom Weinstock. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Ihr seid die Reben. Aus euch selbst heraus könnt ihr keine gute Frucht bringen. Aus euch selbst heraus könnt ihr allenfalls schlechte Früchte erzeugen. Doch diese schlechten Früchte haben genauso wenig Bestand wie so ein Haus, das man auf Sand baut. Die Frucht, also das, was am Ende dabei rauskommt, das, was bleibt, das ist entscheidend. Wir können das Wachstum des Baumes betrachten. Wir haben bei uns im Garten einen Apfelbaum und ich war froh, diesmal hat er zum ersten Mal Blüten gehabt. Oh, dachte ich, das kannten wir auch noch nicht bislang. Jetzt kommen kleine Äpfelchen. Britta hat mich gefragt, was ist das denn? Die sind so klein und süß. Aber ich sage mal, Hauptsache es ist erstmal Frucht da. Ja? Auf die Frucht kommt es an. Das Gleiche beim Haus. Das Haus, das du baust, das könnte einen Architektenpreis gewinnen. Am Ende bleibt die spannende Frage, welche Rolle hat Jesus in deinem Leben dabei gespielt? Wie kann das gelingen? Wie kannst du solche Früchte bringen? Man kann diese Frage ja so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip angehen und dann stellen wir fest, ja, nicht aus eigener Kraft heraus, das funktioniert nicht. Aber genau das ist ja für Jesus nicht das Problem. Das Problem hast du, weil du Jesus nicht die Bedeutung gibst, die er in deinem Leben haben möchte. Jesus ist in diese Welt gekommen. Er will Teil deines Lebens sein. Er will in dein Leben kommen. Und wer ihn aufnimmt, wer an ihn glaubt und mit ihm lebt, dem verleiht er dieses besondere Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und als so ein Kind Gottes bist du in Gottes Wirklichkeit mit hineingenommen. Gottes Geist wird dich von Grund auf verändern. Und genau das ist dieses Neue, das ewige Leben, das schon hier und jetzt beginnt. Und nur als Kind Gottes bist du auch in der Lage, zur Ehre Gottes zu leben. Also wenn wir mit Jesus leben, wenn wir ihm nachfolgen, dieses neue Leben annehmen, dann ist das Ausdruck dieser neuen geistlichen Realität. Wir vollbringen nicht einfach irgendwelche guten Taten, um ja, vor Gott oder auch vor Menschen einen möglichst frommen Eindruck zu hinterlassen. Nein, sondern in unserem Leben zeigt sich die Gnade Gottes mit all ihren Auswirkungen. Nochmal kurz der Verweis auf Paulus, also das, was er da im Epheserbrief schreibt. Alles, was wir als Kinder Gottes sind, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun, und wir erfüllen eigentlich nur das, was Gott schon längst im Voraus für uns vorbereitet hat. So, dann kommen wir direkt zum dritten Punkt. Also, worauf kannst du dich verlassen? Auf ein Leben mit Perspektive. Es gibt ein schönes Lied von Samuel Harfst. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesungen habt. Das Privileg zu sein. Das wäre vielleicht zu spontan gewesen, das auch noch hier irgendwie unterzubringen. Aber manche werden es kennen. Er singt dort am Ende der dritten Strophe Folgendes. Lebe die Zeit mit Perspektive Ewigkeit, denn der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Das Lied ist toll und der Satz ist fantastisch. Welche Perspektive bestimmt dein Leben? Anders mal, heute und hier hast du es in der Hand, darüber zu entscheiden, welche Richtung dein Lebensweg nimmt. Und in diesem Gleichnis vom Hausbau unterscheidet Jesus jetzt zwischen zwei Männern. Also der eine ist ein kluger, der andere ist ein törichter Mann. Es geht hier nicht um Intelligenz oder um Wissen und Verstand, sondern Jesus beschreibt hier im Grunde genommen die jeweilige Beziehung, die der eine und der andere zu Gott hat. Und für die, die ihm damals zugehört haben, war klar, jemand, der sein Haus auf sandigem Boden baut, der ist unvernünftig. Von so klugen Verhaltensweisen lesen wir an manch anderen Stellen in den Evangelien auch. Und besonders im Zusammenhang mit den sogenannten Endzeitreden Jesu. Wie gesagt, es geht hier auch um das Gerichtshandeln und es geht darum, dass Jesus wiederkommen wird. In diesen Endzeitreden finden wir zum Beispiel das Gleichnis vom treuen und klugen Knecht. Der hat eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommen. Er kümmert sich um den Betrieb seines Herrn, während der abwesend ist. Er sorgt sich um die Angestellten und wird dann von dem Chef, als dieser wiedergekommen ist, belohnt. Das andere Gleichnis, das handelt von klugen Jungfrauen, die im Rahmen einer Hochzeitsfeier auf die Ankunft des Bräutigams warten. Es wird etwas später und sie müssen ihre Lampen am Brennen halten. Und hier und auch in dem anderen Gleichnis geht es eben darum, Jesus kommt wieder, es geht um das damit verbundene Gericht und es geht darum zu zeigen, wie Menschen sich jetzt darauf klug vorbereiten. Sie leben darauf hin. Im Gegensatz dazu stehen die Törichten. Die handeln eigenmächtig, gedankenlos, die haben ihre Perspektive verloren, der törichte Knecht rechnet nicht mit der Rückkehr seines Herrn und die törichten Jungfrauen haben sich schlecht vorbereitet und halten dann am Ende nicht mehr durch. Es besteht ein Zusammenhang in unserem Leben mit dem, was wir hier und jetzt tun und wie sich das auf unsere Zukunft auswirkt. Was hier der kluge Hausbauer getan hat, das kommt irgendwann mal zutage, genauso natürlich bei dem törichten Bauherrn. Der Kluge, der gilt als verständig, als einsichtsvoll. Er handelt sinnvoll in Bezug auf Zeit und Ewigkeit. Das ist so ein Mann, der sein Leben nach dem Willen Gottes ausrichtet und der dann auch entsprechende Taten zeigt. Im ersten Johannesbrief steht so ein kurzer, knapper, aber toller Satz: Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jetzt mag manch einer denken, habe ich doch mein Leben gemacht. Ich bin doch schon so lange dabei. Und das ist das andere, was Jesus hier sagt, dieses harte Wort. Ne? Es werden nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, in das Himmelreich kommen. Das stimmt mich nachdenklich. Es kann dir, es kann mir, es kann uns passieren, dass wir die Perspektive verlieren. Dass wir irgendwann mal unterwegs falsch abgebogen sind. Und wir haben es nicht gemerkt. Und vielleicht hat es auch kein anderer gemerkt. Und das sind eben die Menschen, von denen Jesus dann sagt, ich kenne euch nicht. Sie stehen vor ihm, sie sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen lauter tolle Dinge getan. Jetzt könnte man das so ein bisschen auf uns übertragen, sagen, was wir alles machen. Ne? Lauter aufregende Sachen und die Gemeinde hat sich dran gefreut. Und dann kommt Jesus und sagt, ich habe dich nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Jesus sagt im Grunde genommen, ja, ich war nie wirklich Teil deines Lebens. Ich war nie das stabile Fundament, auf dem du aufgebaut hast. Ich war auch nie der Baum für dich, der in deinem Leben gute Früchte gebracht hätte. Was immer du alles getan hast, du hast es ohne mich getan. Jesus will dein Leben im Hier und Jetzt mit seiner Ewigkeit verbinden. Und jetzt gilt es, beides im Blick zu haben. Das Ziel, also die Perspektive Ewigkeit. Und das wiederum bestimmt mein Leben im Hier und Jetzt, das bestimmt den nächsten Schritt, das bestimmt die Richtung, in die ich gehe. Am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, da standen natürlich Freude und große Dankbarkeit für all das, was Gott getan hat. Und ich glaube, das wird den meisten von euch hier ganz ähnlich gegangen sein. Aber die Frage ist, bleibst du im Glauben dran? Lässt du die Worte Jesu immer noch an dich heran? Und dringen sie durch dich hindurch, dass andere dadurch auch gesegnet werden? Oder bleiben es eben nur freundliche Worte, denen du gelegentlich gerne zuhörst? Sei klug wie der Mann in diesem Gleichnis, hör hin und lass Gott den Baumeister deines Lebens sein. Amen.